Sieht man, ja.
Ja, von mir auch erstmal guten Morgen. Heute ist ja ein besonderer Tag, meiner Meinung nach. Heute ist Ostern oder eigentlich vom Passafest her. Und ich habe mir überlegt, als ich festgestellt habe, ich predige am 20. über was spreche ich. Und für mich war es wichtig, in die Tiefe der Bibel hineinzugehen, zu gucken, was ist damals tatsächlich passiert. Wir haben so viele Eindrücke, so viele Erfahrungen und was weiß ich nicht alles. Aber was hat Jesus getan? Wie ist er den Menschen begegnet? Wie ist er den Jüngern begegnet? Was haben die Jünger gedacht? Und ich habe das durchgearbeitet und habe daraus eine Predigt gemacht. Und die würde ich euch gern mitteilen. Und sehe ich noch das Kreuz? Für uns ist das Kreuz ausschlaggebend. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist unser Passahlamm. Er hat alles getan. Er hat gelitten. Er ist gekreuzigt worden, er ist geschlagen worden durch seine Striemen, ist uns Heilung widerfahren. Und es ist allein diesem Karfreitag zu verdanken, wo er sich hingegeben hat. Vater, wenn es geht, lasse den Kelch an mir vorübergehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn man sich schlagen und kreuzigen lässt. Was das für Schmerzen sind, dass er gelitten hat und gestorben ist. Für wahr, er trug unsere Schuld. Er hat sich für uns hingegeben, für uns, für jeden von uns, für jeden Einzelnen ist er gekommen am Kreuz und hat sein Leben gegeben. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Paulus sagt, möge wohl ein Gerechter für einen Gerechten das Leben lassen, aber ein Gerechter für Ungerechte? Wer waren wir, bevor wir Jesus kennengelernt haben? Ich weiß, wo ich war. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Aber wer waren wir? Wo hat Jesus uns rausgeholt und hat uns hineingesetzt in das Reich seines himmlischen Vaters? Und wir dürfen mit ihm leben, wir dürfen mit ihm sein, wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Oftmals, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir da liegen oder denken, oh, wie soll das weitergehen, können wir uns an Jesus wenden und können sagen, Herr, hier bin ich, lieber Vater, nimm mich in deinen liebenden Arm, hab mich lieb. Und Gott tut das. Er nimmt uns und schließt uns an. Wir dürfen uns in seinem Arm wohlfühlen. Vater, Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht zu, hat Jesus gesagt. Er hat denen vergeben, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht zu, weil Gottes Wort musste sich erfüllen, dass er leidet und stirbt. Und es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ein für alle Mal ist die Menschheit durch unseren Herrn Jesus Christus erlöst. Abgeschlossen. Es ist vollbracht. Und da kann noch jemand rumbrüllen und rumschreien und Däniken anstellen, um uns zu zeigen, dass er wohl doch der. Er ist es nicht. Es ist vorbei. Vorbei. Es ist vollbracht. Und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Denn wenn ich nicht zum Vater gehe, kommt der Heilige Geist nicht auf euch herab. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Und was macht er beim Vater? Er bereitet uns eine Wohnung vor. Erstaunlich, oder? Also wenn wir einmal beim Vater oder wenn es die Zeit gekommen ist, dass wir gehen, wissen wir, wohin wir gehen. Aber wo ich noch das Kreuz sehe, siehst du schon das leere Grab. Ich habe mir gedacht, was ist das Wichtigste an Ostern? Das Allerwichtigste. Das wirklich Allerwichtigste. Die Auferstehung. Ohne die wären wir nie hier. Da können wir noch so viel glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir durch ihn leben. Aber wenn er nicht wäre, wenn er nicht auferstanden wäre, wenn das nicht die Wahrheit wäre, gibt es keine Gemeinde. Die Auferstehung ist das Nonplusultra. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn es nur darum geht, dass es in diesem Leben um Jesus geht, sind wir die Elitzen. Viele von uns haben viel aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Viele von uns haben Freundschaften aufgegeben, die in der Welt waren, haben vielleicht sogar Freunde oder Freundinnen verlassen, nur um Jesus nachzufolgen. Und wofür? Wenn das nur für hier wäre, wären wir die Elendsten unter allen Leuten. Aber es gibt mehr als das. Jesus lebt. Das ist die Wahrheit. Amen.
Ich muss zurück in die Stadt und es den anderen sagen. Komm mit uns. Frau, wieso weinst du? Wen suchst du?
Herr, hast du ihn von hier fortgenommen? Sag mir, wohin du ihn gebracht hast, damit ich ihn holen kann.
Maria.
Rabboni.
Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Das war ein Film, den ich im Internet gefunden habe und ich finde, der ist ganz gut gemacht und gibt so ein bisschen Einblick in das, was Maria erlebt hat und was die Jünger erlebt haben. Aber ich gucke nicht so gerne christliche Filme und auch meine Frau mag die gar nicht und viele gucken ja The Chosen, aber ich finde, dass Filme ganz oft vermengt werden und nicht die Wahrheit wiedergeben, wie es tatsächlich war. Was haben die Jünger empfunden, als sie Jesus nicht sahen? Und was können wir daraus lernen? Was geschah vor 2000 Jahren wirklich? Ich habe mir das Johannesevangelium durchgelesen und aus dem Johannesevangelium werde ich heute predigen. Und zwar Johannes 20. Das ist die Auferstehung Christi. Und das Johannesevangelium hat man vor im Jahre 125 nach Christus eine Papyrus gefunden, die man heute Papyrus 52 nennt. Und da festgestellt, das sind Teile des Johannesevangeliums. Warum Johannesevangelium? Ich habe mir alle vier Evangelien durchgelesen. Teilweise muss man da auch ganz schön nachdenken oder überlegen und vergleichen. Aber warum Johannes? Warum nehme ich Johannes? Weil er was? Weil er was? Ins Detail geht. Also ich habe Johannes genommen, weil Johannes der Lieblingsjünger des Herrn war. Er hat an seiner Brust gelegen, weil Johannes die Offenbarung auf Patmos geschrieben hat und weil ich persönlich glaube, dass Johannes, auch in den ganzen Evangelien kommt es mir darüber, sich nicht selbst in den Vordergrund stellt, sondern Jesus in den Vordergrund stellt. Und weil ich glaube, dass er so wahrhaftig wie möglich das wiedergegeben hat, was geschah. Denn am ersten Wochentag kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Warum ist sie zur Gruft gegangen? Sie wollte Jesus salben mit Öl. Sie wollte ihm Gutes tun bei seinem Tod. Ich bin mir sicher, sie hat hundertprozentig nicht dran gedacht, dass er nicht mehr lebt, dass er nicht mehr leben würde. Sie hat geglaubt, er ist tot. Er ist begraben und ist tot. Sie läuft nun zu Simon Petrus und zu einem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Also Johannes, oh danke. Bevor mein Mund wieder, Dankeschön. Ah, preis den Herrn. Und zu einem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihm, sie haben den Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zur Gruft. Die beiden Jünger aber liefen zusammen und der andere Jünger, also Johannes, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und sich vorne rüberbeugend sieht er die leinenen Tücher liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm folgend und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupte Jesu war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an einem Ort. Ich weiß nicht, warum das besonders zusammengewickelt war. Was will Gott uns damit sagen? Ich kenne das Turiner Grabtuch, wo Leute sagen, das hat auf dem Angesicht Jesu gelegen und haben einen riesen Hype draus gemacht. Aber inzwischen ist es ja erwiesen, dass das nicht das Grabtuch war und dass es nachgemalt worden ist. Warum sind die getrennt? Ich weiß es nicht. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und sah und glaubte. Er sah und glaubte. Das ist für mich unfassbar. Er sah die Tücher, sah, dass Jesus nicht da war und er glaubte. Er glaubte, obwohl sie die Schrift nicht kannten, dass er von den Toten auferstehen musste. Er glaubte. Da gingen die Jünger nun wieder heim. Was war das für eine Situation? Du versteckst dich vor den Juden in einem Raum mit anderen Jüngern zusammen und du willst morgens zum Grab gehen, um Jesus zu salben. Man salbte Tote, das Grab ist leer und du läufst zu den anderen Jüngern und sagst, der Herr ist nicht da, sie haben ihn weggenommen. Und die anderen Jünger laufen hin und sehen, das Grab ist leer. Was muss das für eine Situation gewesen sein? Was würde das für uns heute bedeuten? Wir alle glauben, dass Jesus lebt. Warum? Weil wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Aber damals war es nicht so. Die Jünger dachten, er wäre tot. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Und das ist das, was mein Herz angesprochen hat. Sie stand draußen und weinte. Sie muss ihn unwahrscheinlich lieb gehabt haben. Er hat 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Sie war eng mit ihm zusammen. Und diese Bibelstelle ist eine der Bibelstellen, die ich mir als junger Christ besonders zum Herzen genommen habe. Ich habe eine holländische Bibel gehabt und habe in der holländischen Bibel gelesen. Und diese Verse sind eindrücklich bei mir gewesen. Maria weinte. Sie weinte. Sie weinte. Sie schüttete ihr Herz aus. Jesus war nicht da. Ihrer Meinung nach haben sie ihn weggeholt. Als sie nun weinte, bückte sie sich vorne über in die Gruft und sieht 2 Engel. In weißen Kleidern sitzen, ein zu dem Haupt und den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und Jesus sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus sei. Sie sieht Jesus stehen. Sie war 3 Jahre mit ihm zusammen. Sie hat mit Sicherheit sein Angesicht gekannt. Sie wusste, wie er aussieht. Und sie erkannte ihn nicht. Sie wusste nicht, dass es Jesus ist. Sie wusste es nicht. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie traurig war, dass ihre Augen vertränt oder verheult waren. Ich glaube, sie hat ihn nicht erkannt. Und genauso erkennen wir manchmal Jesus heute nicht, wenn er durch andere Leute zu uns spricht. Und Jesus spricht durch andere Leute zu uns. Ganz persönlich. Und es ist gut so, dass er das tut, dass er uns zusammenschweißt. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie der Meinung, es sei der Gärtner. Spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Wieder ihre ganz natürliche Reaktion. Er ist nicht da, jemand muss ihn weggeholt haben. Herr, sage mir, wo er ist, ich hole ihn. Immer noch nicht erkannt. Jesus spricht zu ihr, Maria. Maria. Und erst da erkennt sie ihn. Sie wendet sich um und spricht zu ihm, Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt, mein Lehrer, Rabuni. Sie hat Jesus nicht erkannt, wie er aussah. Überhaupt nicht, gar nicht. Sie hat ihn für den Gärtner gehalten. Und dann spricht er zu ihr, Maria. Was sagt die Bibel? Jesus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Keiner von uns hat Jesus gesehen. Keiner hat jemals Gott gesehen, außer der eingeborene Sohn. Aber wir haben seine Stimme gehört, oftmals verschiedenartig, manchmal durch andere Leute und manchmal durch ihn selber. Wir haben seine Stimme gehört und folgen ihm nach. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gott ist unser Vater. Wow. Und wir haben auch eine himmlische Mutter. Das Jerusalem drum ist frei. Und das ist eure Mutter. Wir haben einen Vater und eine Mutter. Und wir haben einen Vater, zu dem wir uns wenden können. Den aber aufnahm, den gab er das Vollmacht oder das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das heißt, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen, um ein Kind Gottes zu sein. Wir sind alle, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott oder Töchter, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, aber Vater. Ich würde sagen, Papa. Ich sage einfach, Papa. Manchmal habe ich das in der Anbetung oder im Lobpreis, auch im Gottesdienst, da sprudelt das aus mir heraus, dass ich sage, Papa, Da ist diese Innigkeit, diese Gemeinschaft da, dass er mein Papa ist. Und ich kann wie ein kleines Kind einfach zu ihm kommen, mich ihm hingeben und sagen, Papa, lieber Vater. Maria Magdalena verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und er ihr dies gesagt hat. Sie läuft also wieder zurück, total aufgeregt, und verkündet es den Jüngern. Und in manchen anderen Evangelien steht, sie haben es ja nicht geglaubt. Sie glaubten es nicht. Maria, sie war mit Maria auch 3 Jahre zusammen. Sie kommt zu uns und sagt, ich habe den Herrn gesehen, er lebt. Sie sagen, du spinnst. Was passierte noch zu der Zeit? Die Jünger von Emmaus, die zusammen waren mit denen, gingen nach Emmaus. Und auf dem Weg nach Emmaus unterhielten sie sich, was in Jerusalem geschehen war. Und dann kommt ein fremder Mann zu ihnen und sagt, über was unterhaltet ihr euch? Und sie sagen, hast du nicht gehört, was in Jerusalem passiert ist? Ja, was denn? Sie haben Jesus gekreuzigt. Alle sind traurig deswegen, weißt du das nicht? Und er sagt, ja, wisst ihr denn nicht, dass er gekreuzigt werden musste? Und er fängt an, ihnen die Schrift auszulegen. Er erzählt, warum Jesus starb, wo das steht, ab 1. Buch Mose bis hin zu Micha oder was weiß ich, zu wem. Und legt ihnen die Schriften aus. Und es wird Abend und sie wollen in eine Herberge, um zu essen und zu schlafen. Und sie bitten, bleib doch bei uns, es wird Abend werden. Und er geht zu ihnen. Immer noch haben sie ihn nicht erkannt. Also für mich ist das ein Zeichen, Jesus ist nicht so, wie wir ihn vermuten, sondern er tritt auf, manchmal auch in einer anderen Gestalt, ohne dass wir das wissen, und offenbart sich uns. Und dann fängt er an, das Mahl vorzubereiten. Er bricht das Brot und dankt dafür. In dem Augenblick erkennen sie ihn. Er bricht das Brot und dankt für das Brot. Und, wups, weg ist er. Er war vor ihren Augen verschwunden. Und sie, Bein in die Hand, wieder zurück zu den Jüngern. Wir haben Jesus gesehen, er lebt. Manchmal wünsche ich mir, der Herr wäre hier. Er würde jetzt hier stehen, an meiner Stadt, mit meiner unbeholfenen Predigt, und er würde reden. Das hätte eine ganz andere Dimension. Er würde ganz anders auf euch eingehen, jeden Einzelnen liebkosen, jeden Einzelnen sagen, ey, ich hab dich lieb. Danke, dass du da bist. Danke, dass du heute Morgen die Zeit genommen hast und gekommen bist. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass ich dein Herr sein darf. Als es nun Abend war, an jedem Tag, neben der ersten Woche, es war der hebräische Montag, also unser Sonntag, deswegen feiern wir die Auferstehung Christi Sonntag, deswegen machen wir auch Gottesdienst am Sonntag und nicht wie Passa am Samstag. Und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen war, kam Jesus und stand in ihrer Mitte und sprach zu ihnen. Die Türen waren verschlossen, sie hatten Angst. Sie hatten Angst, die Menschenmenge war aufgebahrt, sie hatten Angst, wie Jesus auch, verhaftet, gemartert und umgebracht zu werden. Und dann stand Jesus in der Mitte von ihnen. Die Türen waren verschlossen. Er kam, ich weiß nicht, wie er kam, wahrscheinlich durch die Wand. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem Prediger aus den USA, der hat gesagt, Geschwindigkeit hochpotenziert erreicht, dass du durch geschlossene Sachen gehen kannst. Ich habe im Internet gesucht, ich habe es nicht gefunden. Tut mir leid. Aber Jesus muss etwas gehabt haben, was für uns, wir nennen es Wunder, aber was für uns nicht nachvollziehbar geht. Wie kann ein Mensch durch Mauern gehen? Wie ist das möglich, dass Jesus überall ist? In allen Gemeinden Wolfsburg, in allen Gemeinden Braunschweig, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall auf der Welt ist er gleichzeitig. Wie kann das sein? Also er stand mitten unter ihnen und sprach, Friede euch. Er hat nicht gesagt, hier bin ich, Leute. Ich lebe. Lasst uns mal eine gute Zeit haben. Ihr seid bei mir, ihr werdet auch leben. Das hat er vorher gesagt. Aber jetzt sagt er, Friede euch. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. So wie mancher Politiker sagt, wir machen jetzt mal Waffenstillstand und vielleicht wird daraus Frieden. Mal gucken, wie die anderen sich benehmen und mal gucken, was daraus wird. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal in meinem Leben, oder woran ich mich erinnern kann, oder was mir sehr suspekt oder was mir sehr tief ins Herz gekommen ist, diesen Frieden habe, den Frieden hatte, den kein Mensch geben kann. Wir waren in der Türkei mit Jugendlichen, 3 Wochen in der Türkei, und mir haben sie die gesamte Urlaubskasse geklaut. 12.000 Mark waren weg mit einmal. Das war für mich eine schreckliche Zeit. Ich dachte jetzt Erdboden auf, Knut rein, Erdboden zu. Ich habe das Geld auch nicht wiedergekriegt. Wir waren mehrere Stunden in der Polizeistation, die haben uns verhört. Und auf dem Weg zurück mit meiner Frau und meiner Tochter saß ich in meinem Wagen und ich habe einen ganz tiefen Frieden verspürt. Einen unwahrscheinlich tiefen Frieden. Ich habe einfach Frieden gehabt. Ich habe noch überlegt, na, wie wird das gewesen sein für die Leute, die uns das Geld geklaut haben. Die werden sich irrsinnig gefreut haben, weil 12.000 Mark in der Türkei waren viel Geld. Aber ich habe Frieden gehabt. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich habe mich damals noch gewundert, habe gesagt, Mensch, warum hast du so einen Frieden? Wie kommt das? Heute weiß ich warum. Ich musste meine gesamte Buchhaltung, mein gesamtes Budget umstellen, damit das Geld wieder reinkommt. Und das hat mir im Laufe der Jahre auch ein Polster im Landesjugendwerk verschafft, dass ich immer Geld hatte, um Sachen in Stand zu kriegen. Das war vorher nicht so. Ich war immer, alle Einnahmen habe ich als Einnahmen verbucht für die Veranstaltung und dann war irgendwann mal Schluss, war kein Geld mehr da. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich mache mein Polster. Einnahmen für die Juleika zum Beispiel nehme ich als Spende. Und habe das auch deklariert, auch in der Anmeldung. Dann hatte ich mein Polster. Aber der Frieden, den ich hatte, als ich nach Hause fuhr, werde ich nie vergessen. Und ich habe noch gedacht, was werden die Leute sagen, mit denen wir unterwegs waren, wenn die merken, dass ihr ganzes Geld weg ist. In der ersten Woche ist das ganze Geld weg. Wir hatten nichts mehr. Natürlich kannst du sagen, der ist bescheuert, der Adler. Warum hat er das Geld nicht verteilt? Warum fährt er mit dem Geld los? Gut, vielleicht bin ich bescheuert, aber ich bin losgefahren. Friede, euer Herz erschrecke nicht. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Frieden mit Gott dank Jesus. Da wir nun aus Glauben, also warum wir glauben, gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Einen tiefen Frieden, selbst in Zeiten, wo es deiner Seele nicht so gut geht. In Zeiten, wo es um dich herum knallt. Wo Leute total panisch sind. Oh, da wird das passieren und das passieren. Und du hast plötzlich diesen tiefen Frieden in dir durch Jesus. Das kann dir kein Mensch geben. Und da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Viele Leute lesen die Bibel. Einige legen sie wieder und sagen, nee, das verstehe ich nicht, als Humbug. Andere lesen lange drin und verstehen doch nicht viel. Der Heilige Geist, Jesus, muss uns das Verständnis geben, dass wir die Schrift verstehen. Muss uns zeigen, was damit gemeint ist und wie das alles zusammenhängt. Damit wir überhaupt kapieren, warum er lebt und warum er sterben musste. Warum das alles ist. Wer das verstanden hat, dass das Alte Testament ein Hinweis auf Jesus im Neuen Testament ist, mit allem drum und dran. Und das Verständnis könnte er keinem Menschen geben. Das muss Gott dir geben. Als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jetzt freuten sich, oh, er lebt. Andere Bibelstellen sagen, dass er mit ihnen sogar gegessen hat, gebt mir was zu essen, denn ein Geist hat, kann nicht essen. Weil sie dachten, es wäre ein Geist. Sie waren total panisch, als sie ihn das erste Mal sahen. wie Jesus auf dem Meer mit Petrus. Ein Geist, ein Geist. Und geht es nicht manchmal genauso, dass wir sagen, ey, das ist nicht von Gott, das ist ein Geist von was weiß ich woher. Was hat er zu Petrus, was hat Petrus gesagt? Herr, wenn du es bist, dann sage mir, dass ich kommen soll. Wenn du es bist. Und genauso gut können wir heute noch sagen, zu geistlichen Eindrücken, wenn das von dir ist, Gott, dann zeige mir das. Andere zu sagen, nö, Zungenreden ist vom Teufel, umkippen ist nicht vom Heiligen Geist und die machen so komische Dinge. Lass uns doch prüfen, ob das von Gott ist. Wenn du Gottes Kind bist, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Vater dir keinen Stein gibt, sondern ein Brot. Dass er dir einen Fisch gibt, dass du ihn prüfen kannst. Jesaja sagt, prüfet mich, prüfet mich. Wir geben uns oft zufrieden und sagen, naja, das hat gut, das ist schon so. Aber warum prüfen wir Gott nicht? Jesus, wo bist du? Zeig dich mir, wenn du da bist. Nimm mein Herz, nimm meine Hand, geh mit mir. Zeig dich mir, ich will dich erfahren. Ich will dich lieben, aber zeig dich mir. Ich will nicht irgendeiner Religion nachrennen, irgendeinem Glauben, den mir andere Leute beigebracht haben oder der vielleicht nur in der Bibel steht. Zeig dich mir, wenn du auferstanden bist und lebst, dann zeig dich mir. Und ich bin mir sicher, dass Gott das tut. Wenn du aufrichtig im Herzen zu ihm schreist, Herr, bitte zeig dich mir, dann wird er nicht sagen, nö, du hast die Bibel, das reicht. Sondern er wird kommen und wird an dein Herz klopfen und wird sagen, du hast gerufen, hier bin ich. Und du hast die Möglichkeit, ihn aufzunehmen. Was für ein Geschenk. Jesus sprach nun wiederum zu ihm, Friede euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Ich habe da schon mal drüber gepredigt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wie Schafe. Es gibt eine andere Stelle, die sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid nun klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Geht hin, seht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ein Lamm, ein kleines, süßes, niedliches Lamm. Kaum entwöhnt von der Mutter sind ja mitten unter die Wölfe. Das würde kein Schäfer tun, keiner. Aber er sendet sie wie Lämmer unter die Wölfe. Und wie deutsch, wieso können Lämmer Wölfe besiegen? Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Zu Pfingsten. Ich habe da beim Abendmahl drüber gepredigt. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Einen neuen Geist, welchen ihr irgend die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Und welchen ihr irgend sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich will euch aufsenden, den Geist meines Vaters. Ich war vor ein paar Jahren, habe ich eine Schulung gehabt, und mir ging es dreckig, ich habe das schon mal erzählt, ich bin dann schreiend durch den Wald gelaufen, schreiend. Es war, wo war das, im Harz. Ich war froh, dass mich keiner gesehen hat. Ich glaube, meine Frau hat mir damals gesagt, und was haben die Leute gesagt? Aber es war keiner da. Ich habe richtig laut geschrien, Jesus, so laut ich konnte, weil ich brauchte Hilfe. Meiner Seele ging es nicht gut. Und ich habe geschrien, aus Leibeskräften. Ich habe Jesus gerufen. Und ich habe wirklich geglaubt, er kommt und nimmt mich in die Hand und alles wird gut. Aber er ist nicht gekommen. Aber ich habe einen Eindruck gehabt, warum schreist du? Fang mal an zu danken. Und ich habe gesagt, nein. Wofür denn? Mir geht es total dreckig. Wofür soll ich hier danken? Mir fällt gar nichts ein. Und dann habe ich überlegt, wofür kannst du denn danken? Und ja, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du mein Leben erlöst hast. Dass du mich gerufen hast. Dass du Ja zu mir gesagt hast. Und dass du mich herausgeholt hast aus dem Dreck. Siehe, ich war bei dir, als du noch an unsauberen Wassern fischest. Und ich habe dich an einen Ort gesetzt, wo reines Wasser ist. du hast mich rausgeholt. Und je mehr ich dankte, desto besser ging es mir. Ich war froh, dass ich erlöst war. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, Fürsprecher, der Fürsprecher. Ich habe Jesus gerufen, so laut ich konnte, und ich habe darauf vertraut, dass Jesus kommt. Aber wer kam? Der Fürsprecher, der Heilige Geist. Und ich war, das ist ja richtig real, toll. Bin zu meinem Co-Leiter zurück und habe gesagt, ich habe gerade Jesus gerufen, der Heilige Geist kam. Das ist doch normal. Ich sage, gut, okay. Vielleicht bin ich nicht normal. Und dann hat er mir gesagt, es steht doch geschrieben, dass wenn wir Jesus rufen, der Heilige Geist kommt. Der Parakletos, übersetzt auch der Herbeigerufene. Ich habe Jesus gerufen und der Stellvertreter, der Parakletos, kam und hat mir gezeigt, wer ich in Christus bin. Wir alle wünschen uns, dass Jesus hier ist. Mensch, wenn er jetzt hier wäre. Wir würden uns alle um ihn scharen und sagen, ja Meister, erzähl mal, was noch, wie wird das und das, was kann ich da ändern oder wo, was willst du mit mir machen? Wir alle sehen uns danach, dass Jesus hier ist. Jeder von uns, glaube ich. Wir alle wünschen uns, dass er uns in seinen Arm nimmt, uns es lieb hat oder uns vielleicht auch einmal, das sagt er ja so, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir alle wünschen uns das. Aber er ist nicht hier. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Die Bibel sagt, er ist beim Vater. In den Himmeln, Äon, im Universum. Ich weiß nicht, wo das Universum aufhört oder anfängt. Ich weiß nicht, wo das ist. Und wenn ich mir das richtig überlege, wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, und er aufgefahren ist zum Vater, in den Äon, in die Himmel. Leute, dann stelle ich mir erstmal vor, wie groß Gott ist. Wie groß, wie weit ist der Mars entfernt? Wie weit ist die Venus entfernt? Wie weit ist der Mond entfernt? Da können wir kaum hinkommen. Wir versuchen es zwar, aber das schaffen wir. Das sind mehrere Lichtjahre. Und das ist nur ein kleiner Teil unserer Milchstraße. Und es gibt tausende von Milchstraßen. Und wenn Jesus das alles geschaffen hat, oder Gott oder wir, sagt Jesus, oder Gott sagt das, lasst uns Menschen machen. Wenn die beiden das alles geschaffen haben und auf uns warten, auf jeden Gläubigen, der nach Hause kommt, spätestens wenn er stirbt. Wie toll muss das sein? Wie unvorstellbar, den menschlichen Verstand übersteigend. Und er, also ich denke manchmal über Tiere nach, ich mag Tiere sehr gerne, manchmal gucken wir Tiersendungen. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele verschiedene Tierarten es gibt, und die auch immer untereinander bleiben. Es gibt Mann und Frau. In seltensten Fällen gibt es Lebewesen, die sich selbst befruchten können. Und alles ist nach einem gewissen Schema gemacht. Das ist alles eine Linie. Das stimmt alles überein. Mikrokosmos, Makrokosmos. Wenn ich mir das allein vorstelle, dass Wissenschaftler behaupten, das hat sich alles aus einem, was weiß ich, woraus sie denken, was sich das entwickelt hat. Irgendwie hat sich das irgendwie entwickelt. Mal gucken, ne? Aber ich glaube, dass Gott das alles geschaffen hat, dass er in allem eine Perfektion hat. Mensch, allein Insekten, wie viele Millionen Insekten gibt es? Und die haben alle eine Ordnung, das ist alles geregelt. Alles ist geregelt. Gut, welchen ihr irgendwie Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Und wenn ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Was für eine hohe Verantwortung. Wenn wir Menschen den Sünden vergeben, wenn wir das im Beisein unseres himmlischen Vaters tun, ich vergebe dir deinen Sünden, dann sind sie vergeben. Dann brauchst du nicht nach Hause laufen, eine Angel holen und wieder angeln. Die sind vergeben, da brauchst du nicht fischen, die sind weg. Sind weg. Endlich vorbei. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich immer wieder, da habe ich einen Fehler gemacht, hätte ich den Fehler nicht gemacht, wäre vielleicht heute das so. Oder das so. Ich bin so ein Typ, der neigt dazu. Na, leider. Vorbei. Die Sünden sind vergeben. Und wenn wir jemandem die Sünden vergeben, als wäre Jesus hier, als würde er die Sünden vergeben, was für eine Verantwortung. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünden zugedeckt ist. Psalm 32, Vers 1. David hat das gesagt. David, der den Ehemann von Bathseba umbringen ließ, dessen erstes Kind gestorben ist mit Bathseba zusammen und der dann Buße getan hat, fürchterlich geheult hat. Und aus Bathseba und David kommen Nathan und Salomon. Wer kommt aus Nathan und Salomon? Maria und Josef. Gott hat aus Gold gemacht. Wir fallen auf die Schnauze, Gott nimmt es wieder so, alles klar, das kriegen wir schon hin. Und dann macht er aus Gold. Muss ich dir vorstellen. Jesus meint also uns. Aber nicht allein für die bitte ich, sagt er zu seinen Jüngern oder im hohepriesterlichen Gebet, sondern für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Ältere Übersetzung, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Warum glauben wir? In tiefster Weise glauben wir, weil wir eine Erfahrung mit Jesus hatten. Wir hatten eine Zusammenkunft, sage ich, er ist uns begegnet. Aber wir glauben tief durch das Wort Gottes, das uns überliefert worden ist, durch die 12 Apostel und die Propheten und Lehrer davor. Welche durch ihr Wort heißt, auf Griechisch Logos, das geschriebene Wort Gottes. Es gibt Rhema und Logos. Jesus meint also uns. Und wie ist deine Entscheidung, wenn er uns meint? Wie ist deine Entscheidung? Wie entscheidest du dich, wenn er dich meint? Ich habe mich entschieden. Ich bin dabei. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, Didymus, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Hand oder seine Seite, so werde ich nicht glauben. Viele sagen ja, der Zweifler, Thomas der Zweifler. Aber ich mag Thomas. Thomas war der einzige der Jünger, der gesagt hat, als Jesus sagte, dann lass uns nach Jerusalem gehen. Und Petrus sagt, Meister, niemals sollst du nach Jerusalem gehen. Die werden dich kreuzigen. Und was sagt Thomas? Lass uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Ich habe tiefe Ehrfurcht auch vor Thomas. Und ich kann auch verstehen, dass er zweifelte. Wenn ich ihn jetzt nicht sehe und meine Hand in seine Nägel lege und in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Wiederum verschlossen, weil die Jünger immer noch Angst hatten, dass irgendwas schief gehen könnte und sie vor den Hohen Rat gerufen werden. Die Türen waren dicht. Sorry, we are closed. Türen zu, da kommt keiner mehr rein. Wir sind sicher in unser Schalter. Und stand in der Mitte und sprach wieder, Friede euch. Da spricht jetzt Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas nimmt seine Hand und legt sie in seine Seite, legt sie in die Wundmale. Jesus hat seinen Wunsch entsprochen und Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Er war überzeugt. Und was sagt Jesus? Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Was ist Glaube? Was ist Glaube? Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und trotzdem glauben oder geglaubt haben. Was heißt das für uns? Wir können doch dankbar sein, dass Jesus nicht unter uns ist, sichtbar. Dadurch sind wir glückselig, weil wir glauben, ohne ihn nicht gesehen zu haben. Er ist unser Begegner, hat sich uns gezeigt, innerlich, in unserem Herzen. Wir haben unser Herz aufgemacht, er ist eingezogen, er lebt in uns, aber wir haben ihn nicht gesehen. Und trotzdem glauben wir, glückselig Leute, wir sind glückselig. Wahnsinn. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Die Unbegreiflichkeit Gottes. Also da fallen mir tausend Sachen ein. Der Glaube ist die Basis der Hoffnung, das Fundament des Empfangs der Zusagen Gottes. Hat jemand von euch schon mal Zusagen Gottes bekommen? Wie? Sind andere Leute zu euch gekommen? Hat Gott zu eurem Herzen gesprochen? Unterschiedlich. Das Fundament des Empfangs der Zusagen Gottes. Und was ist, wenn Gott etwas zusagt? Das wird passieren. Ich habe auch ein paar Zusagen in meinem Leben, wo ich denke, wow, naja, super. Aber wenn Gott etwas zusagt, dann hält er es. Gottes Zusagen sind Ja und Amen. Nicht wie bei uns Menschen, ja, vielleicht, schauen wir mal. Ich meinte das gar nicht so, nee, ich sage jetzt nein. Ja, tut mir leid, dass ich Ja gesagt habe. Wir sind so wankelmütig als Menschen. So wankelmütig. Aber seine Zusagen sind Ja und Amen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst uns durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Gott hält sein Wort. Auch wenn wir unser Wort manchmal nicht halten. Was haben wir Gott schon alles versprochen? Ne? Was haben wir davon gehalten? Okay. Aber Gott hält sein Wort. Er hat das gesagt. Wir können uns sicher sein. Und wenn er das war, der das gesagt hat, dann wird es auch passieren. Dann kann keiner uns das rauben. Keiner. Niemand. Niemand. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Nicht nur Jesus ist auferstanden, er war der Erste von vielen Brüdern. Bruder, Jesus ist eigentlich mein Bruder. Ist das ja schon mal klar geworden, dass Jesus unser Bruder ist, dass wir einen großen Bruder haben? Und wenn du jetzt nicht sofort abhaust, hole ich meinen großen Bruder. Ja, da soll mal jemand gegen anstehen. Ich habe einen großen Bruder in den Himmel. Das muss uns erstmal klar werden, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir einen Vater haben, den wir liebevoll Abba, Papa nennen können. Und dass wir einen großen Bruder haben, der wie ein großer Bruder seine Hand um unsere Schulter legt und sagt, hey, easy, wir machen das schon. Das klingt zwar salopp, aber das ist so. Jesus macht Sachen mit uns und legt auch vielleicht seine Hand auf unsere Schultern oder nimmt uns bei unseren Schultern und führt und leitet und lenkt uns. Wir müssen nicht mehr allein sein. Das ist vorbei, die Zeit, wo wir alleine kämpfen müssen, wo wir verzweifelt sind an uns selber, die Zeiten sind vorbei. Warum? Weil er uns erlöst hat, weil er uns liebt, weil er mit uns geht, weil er durch Zeiten mit uns durchgeht, durch Zeiten und Unzeiten. Und selbst wenn ich verschmachte, selbst wenn es mir dreckig geht, weiß ich doch, mein Erlöser lebt. Oder unser Erlöser lebt. Er lebt. Halleluja. Jesus lebt. In uns. Amen. Das ist eine unheimliche Verheißung. Wenn wir hier zusammenkommen, Jesus lebt in uns, dann hat jeder das Vorrecht, von Jesus gebraucht zu werden. Jeder hat das Vorrecht, von ihm an seiner Stadt genommen zu werden, um andere Leute zu ermutigen, vielleicht zu ermahnen und ihnen Gutes zuzusprechen. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Und er wird wiederkommen und wird sagen, Knut, hier bin ich. Das wird bestimmt toll werden. Oder Fritz, hier bin ich. Oder jeder von uns, hier bin ich. Dafür danke ich. Okay, das war meine Osterbotschaft, vielleicht anders, als ihr das gedacht habt. Ich würde noch gerne für uns beten. Darf ich das? Ja, wir sind sind Menschen und sind unvollkommen. Sogar manchmal widersprüchlich. Und du kennst uns, du kennst unser Herz und du hast Wohnung genommen in uns. Und wir sind durch dich eine Familie geworden. Wir sind ein Leib, Herr. Und sind dir zu Dank dazu verpflichtet. Und ich möchte für die bitten, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie heute Ja zu dir sagen, deine Hand nehmen, dich an der Hand greifen und mit dir gehen, Herr. Ein Leben lang. Ich danke dir für deine Treue und für deine Güte. Und ich segne die Gemeinde jetzt. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Amen.